Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Platz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/Stiftung.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir sprechen heute über den Flüchtlingssommer 2015 und wollen fragen, wo stehen wir 10 Jahre danach? Nicht nur in der Asyl- und Migrationspolitik, sondern auch was die Union und die AfD, den Zustand unserer Gesellschaft und die Demokratie angeht. Und was hat das alles miteinander zu tun? Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz, und mit mir sind hier im Studio
Dina Riese, ich leite das Inlandsressort der Taz.
Christian Jakob, ich bin Reporter bei der Taz.
Und Frederik Eickmanns, ich kümmere mich gerade um Migrationspolitik im Innenressort.
Und Freddy, das ist jetzt ein kleiner Werbeblock, gehört außerdem zu dem Team, das zum Thema 10 Jahre Sommer der Flucht einen Schwerpunkt der Wochentaz vorbereitet. Und der ist ab dem 16. August käuflich zu erwerben. Kann man sich also schon mal vormerken. Lass uns anfangen mit dem, was damals tatsächlich erstmal genau in dieser einen Nacht geschehen ist, über die ja dann im Nachhinein so viel gesprochen worden ist. Angela Merkel, die damalige Kanzlerin, hat in ihren Memoiren geschrieben, es gab ein Vorher und ein Nachher. Und damit meint sie eigentlich, dass es in ihrer Kanzlerschaft diesen Cut gab, in dieser Nacht von dem 4. auf den 5. September 2015, als sich die Geflüchteten, die damals an dem Bahnhof in Budapest gestrandet waren, vor allen Dingen Menschen aus Syrien, auf den Weg weiter nach Westen gemacht haben, also nach Österreich und nach Deutschland. Und die Bundesregierung stand vor der Frage, was macht man, wenn die an der deutschen Grenze ankommen? Seht ihr das auch so? War das so der entscheidende Einschnitt? Es war ja nicht die erste große Fluchtsituation, mit der die Bundesregierung zu tun hatte.
Ich finde es ein bisschen schwierig, das auf eine einzige Nacht zu verengen. Das ist ja so, dass mehrere Monate vorher das Innenministerium schon Voraussagen gebracht hat, dass mit mehreren 100.000 Asylanträgen in einem Jahr zu rechnen waren. Ich glaube, es war von 700.000 oder so die Rede, und das zeichnete sich ja alles ab. Also die Zahlen sind ja kontinuierlich über den Frühsommer und den Sommer hindurch hochgegangen. Das war ja alles eine längere Wanderungsbewegung. Also jetzt zu sagen, alles ist auf diese eine Nacht kulminiert, das scheint mir doch so ein bisschen der Wunsch, also die Geschichtsschreibung irgendwie so sehr runterzukochen. Also man hat das über längere Zeit schon kommen sehen, und das ist danach ja auch weitergegangen über mehrere Monate. Also ich würde sagen, es war insgesamt sicherlich ein Einschnitt, aber es war eine längere Phase.
Ich würde es auch so sehen, dass es ein Einschnitt war, und ich sehe auch, was du meinst, dass es eher um einen größeren Prozess geht und jetzt weniger um eine Nacht, und trotzdem hängt ja aber viel an dieser einen Nacht. Und dann nämlich der Entscheidung, die die Bundesregierung dann am Ende getroffen hat, nämlich nicht diese Menschen zurückzuweisen, sondern die eben reinzulassen. Und wie wichtig das war, zumindest für Teile Deutschlands, sieht man jetzt daran, wie lange die Union daran gekaut hat. Und jetzt, also vor wenigen Monaten, hat ja das unionsgeführte Bundesinnenministerium unter Alexander Dobrindt erstmals diese Zurückweisung von Asylsuchenden beschlossen. Und deswegen steckt in diesem Moment, den es da vor 10 Jahren gab, eben schon, da verdichtet sich sehr viel in dieser einen Nacht, würde ich sagen.
Genau, darüber wollen wir auch später reden. Dina, willst du noch?
Ja, ich würde euch beiden recht geben, ne? Also das eine ist irgendwie diese Frage von, hat man eigentlich all die Zeiten, der man wusste, es werden viele Menschen kommen, weil es eben auch Krisen in der Welt gibt, diesen Bürgerkrieg in Syrien, der grässlich war und so. Also ne, wie hat man sich eigentlich darauf vorbereitet, wenn man ja wusste, Dinge werden passieren? Und gleichzeitig, also auch das, was Freddy sagt, gab es natürlich dann diesen Moment, wo diese Entscheidung getroffen wurde, die ja auch total wichtig war. Also alles andere wäre ja wirklich eine moralische Bankrotterklärung damals gewesen, die Menschen in diesen Zuständen irgendwie zurückzuweisen und ihnen keine Hilfe anzubieten. Und trotzdem sprechen wir bis heute davon. Und trotzdem sagt die Union rauf und runter, 2015 darf sich nicht wiederholen. Ja, das ist wirklich so ein Trauma für diese Partei und im gesellschaftlichen Diskurs total präsent. Und ich glaube, insofern war es vielleicht damals nicht dieser entscheidende Moment. Es gibt einen davor, danach. Aber im politischen Diskurs, den wir heute bis heute führen, ist es das schon.
Dann bleibt aber so ein bisschen in diesem Geschichtsbild, das von den Gegnern Merkels in der Union immer ganz stark gemacht worden ist. Sie hätte damals die Grenzen aufgemacht, was ja nicht der Fall war, sondern genau andersrum. Sozusagen die Grenzen waren auf, aus irgendeinem Grund war man der Meinung, jetzt müsste man sie endlich zumachen. Das hat sie nicht getan. Und wenn man sagt, also in der einen Nacht haben wir sie alle reingelassen, dann nimmt man ein bisschen die Perspektive derer ein, die sagen, also Merkel hat da eine viel aktivere Rolle gespielt, als es tatsächlich der Fall war.
Genau, vielleicht können wir überhaupt noch mal ganz kurz auf Angela Merkel kommen. Es ist ja diese eine Entscheidung, eben die Grenzen nicht zu schließen, sondern zu sagen, das ist jetzt hier ein humanitärer Notstand, da müssen wir mal Menschlichkeit zeigen sozusagen im ersten Augenblick, hat ja dazu geführt, dass die ehemalige Kanzlerin so als Flüchtlingsfreundin dargestellt worden ist. Und das wiederum hat dann einen Teil der Bevölkerung total beklatscht. Dafür hat sie auch in der Taz viele Sympathien und viel Zustimmung gekriegt. Und gleichzeitig gab es auf der anderen Seite diese Reaktion, was du jetzt zum Teil schon gesagt hast, Christian, dass sie scharf kritisiert und zum Teil auch verhetzt, verhasst wurde. Also wirklich irgendwie in einem Teil der Union und dann eben auch in der AfD und dem ganzen Spektrum drumherum wirklich so eine verhasste Person geworden ist. Aber eigentlich stimmt doch beides nicht, oder? Also wenn man sich das jetzt mal ein bisschen genauer anschaut, war es ja so, ja, es gab diese Entscheidung in dieser Nacht und dann auch in der Zeit danach erstmal. Aber dann kamen ja relativ schnell diese ganzen Asylpaket 1, Asylpaket 2, das Abkommen mit der Türkei und so weiter. Also was ist überhaupt dran an diesem Bild von der Merkel?
Also es gab natürlich ja in der ganzen, also seit 2015, 16 so unglaublich viele Asylrechtsverschärfungen, eine nach der anderen, auch immer mit diesem ja bis heute treibenden Motiv irgendwie das Ganze in Anführungszeichen in den Griff zu kriegen, die Zahlen runterzudrücken, als ob das was wäre, was irgendwie ein Logistikunternehmen ist oder so und nicht was, was irgendwie vor allem mit Kriegen und Krisen auf der Welt zu tun hat, die man nicht wegdefinieren kann. Und da, also genau, da war diese Regierung Merkel auch mit dem CSU-Innenminister Seehofer natürlich überhaupt nicht besonders.
Der war später, ne, muss man sagen. Zu der Zeit war erstmal noch Thomas de Maizière, also von der CDU-Innenminister.
Genau, aber später, ne, also sagen, Merkel war ja dann noch lange Bundeskanzlerin. Und also ich meine, unter Seehofer dann gab es diese Asylrechtsverschärfungspakete, die dann auch als Hau-ab-Gesetz und so weiter bezeichnet wurden. Da gab es auf jeden Fall massive Verschärfungen. Und auch bei Merkel selber, also eine dieser ganz berühmten Szenen bis heute ist ja, wie sie in dieser Talkshow dieses palästinensische Mädchen trifft, das irgendwie darüber erzählt, was es mit ihr macht, dass irgendwie ihre Familie von Abschiebung bedroht ist und Merkel ihr dann irgendwie so den Kopf getätschelt hat und ihr gesagt hat, na ja, aber es können ja nicht alle bleiben, tut mir jetzt ja auch leid für dich, dass du weinen musst. Also so. Sie sagen, sie ist jetzt nicht die Person, die da irgendwie, genau, also vielleicht andersrum gesagt, dieses Bild, das irgendwie von ihr gezeichnet wird, von Leuten, die einen total harten Kurs gerne wollen, dass sie das alles irgendwie viel zu liberal gehandhabt hätte, das hat mit ihrer eigentlichen Politik nicht besonders viel zu tun.
Umgekehrt ist natürlich auch so, dass es dann sozusagen von links sehr beliebt geworden ist, genau das sozusagen zu benennen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, im Schnitt waren es alle 2 Wochen eine Asylrechtsveränderung, und die meisten davon waren Verschärfungen in den Jahren danach, die es gegeben hat.
Echt? Und alle 2 Wochen?
Wir haben das ja meine Auswertung gemacht und es waren über mehrere Jahre so viele, das waren in Paketen, Einzelnormen, dass es im Schnitt man auf ungefähr alle 2 Wochen käme über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Und es ist aber schon auch eben so gewesen, dass es damals auch Korrekturen gegeben hat von Dingen, die man über viele Jahre anders gehandhabt hat. Vor allem was so den Weg in den Arbeitsmarkt, die Integration, die Unterbringung, auch die Finanzverteilung angeht. Also so ist es nicht. Also man hat sehr viel Energie und auch Ressourcen aufgewendet, um Leuten dann doch zu helfen, irgendwie anzukommen. Man hat sozusagen für diesen ganzen Bereich berufliche Qualifikation, Arbeitsmarktförderung, da ist schon vieles in Bewegung gekommen. Man hat da schon auch erkannt, was die Fehler der 90er und Nuller Jahre waren, wo man Menschen über viele Jahre mehr oder weniger komplett draußen gehalten hat aus allem. Da hat es dann schon auch Bewegung gegeben, was man unter anderem eben auch daran sieht, dass viele, die 2015 gekommen sind, dann doch nach relativ kurzer Zeit schon Deutsch gelernt haben und in den Arbeitsmarkt eintreten konnten und so. Also es ist, würde ich sagen, ein ambivalentes Bild und man mag sich auch vielleicht nicht vorstellen, wie es damals gelaufen wäre, wenn die jetzt am Drücker sind, Dobrindt, Lindemann und Konsorten, wie die das gehandhabt hätten und was dann passiert wäre.
Ich habe nämlich genau diese Sachen vorhin auch extra nochmal nachgeguckt, ne? Und von den Geflüchteten, die 2015, 16 gekommen sind, sind heute 2/3 in Arbeit, also in bezahlter Arbeit. Bei den SyrerInnen sind total viele in qualifizierter Arbeit auch. Und wenn man sich irgendwie die Einbürgerungszahlen der letzten Jahre anguckt, dann machen Menschen aus Syrien seit 2021 die allergrößte, also mit Abstand allergrößte Gruppe. Ich glaube, fast 40% der Einbürgerungen 2023 waren SyrerInnen, ja. Und die Anforderungen für eine Einbürgerung in Deutschland sind ja unglaublich hoch. Also da musst du Sprachkenntnisse nachweisen, deinen Lebensunterhalt selber sichern, dich sozusagen Integration nachweisen und so weiter. Und das alles zusammen zeigt, ja, und ich meine, es gibt natürlich Probleme, ja. Also wenn man auf die Geschlechterverteilung guckt, zum Beispiel, geflüchtete Frauen arbeiten immer noch viel, viel weniger als geflüchtete Männer aus bestimmten Herkunftsländern. Nochmal viel mehr. Aber trotzdem zeigen diese Zahlen ja sehr deutlich. In Deutschland ist es auch schwierig mit der Sprache und so, dass sich alle diese Mühen und Ressourcen und Investitionen, die man da reingesteckt hat, auch wirklich bezahlt gemacht haben.
Da schließt sich ja eigentlich irgendwie diese Formulierung von, noch um nochmal auf Frau Merkel zu kommen, an, dieses Wir schaffen das, ja. Die Frage ist ja tatsächlich, was ist denn eigentlich geschafft worden, wer auch immer es dann geschafft hat. Aber du hast jetzt schon gesagt, mit der Integration, mit den Leuten, die damals gekommen sind, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Trotzdem haben wir ja, es gibt ja unleugbar Probleme. Also wir haben irgendwie das Problem der Unterbringung, wir haben irgendwie Probleme an den Schulen, wir haben Probleme in den Integrationskurs, reicht irgendwie nicht. Dann kommt immer die Frage, sind die Kommunen überfordert oder sind sie nicht überfordert? Wahrscheinlich manche so, manche so. Aber wenn man mal die Frage so ganz pauschal stellt, haben wir das geschafft? Was würdet ihr denn sagen?
Also ich glaube, dass man da verschiedene Dimensionen unterscheiden muss. Also auch in dem, was du gerade schon gesagt hast, Sabine. Man könnte zum Beispiel sagen, dass die Menschen, die 2015 gekommen sind, da hat das eigentlich sehr gut geklappt. Jetzt, wenn man nur anguckt, wie die sich in die Gesellschaft eingefunden haben. Viele der Probleme, die du jetzt gerade genannt hast, sind ja eher so kontinuierliche Probleme, also die Sprachkurse, dieses Unterkünfte finden, die damit zu tun haben, dass kontinuierlich weiter Leute kommen. Das war aber auf sehr viel niedrigerem Niveau nach 2015. Und dass jetzt wieder Überforderung der Kommunen so ein großes Thema geworden ist, das ist ja erst seit 2022 wieder so, seit nämlich der großen Fluchtbewegung aus der Ukraine nach dem russischen Angriff. Das ist ein sehr kompliziertes Problem insgesamt und ich glaube auch nicht, dass es so einfach zu beantworten ist, ob man das geschafft hat. Ich würde sagen, für die Leute, die damals 2015 gekommen sind, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Insgesamt funktioniert dieser Einfindeprozess für Menschen, die nach Deutschland fliehen, ganz in Ordnung, würde ich sagen. Das größere Problem, und das ist ja vielleicht ein Thema, auf das wir nachher nochmal kommen, ist dann eher die Frage, wie die deutsche Gesellschaft, die Leute, die hier sind, damit umgehen. Weil da haben wir ja, wenn wir uns die AfD-Wahlerfolge angucken und Umfragen zum Thema Flüchtlingsaufnahme, da gibt es auf jeden Fall große Probleme, muss man sagen, ja.
Ich finde auch, dass die Frage irgendwie viel zu pauschal gestellt ist, weil das irgendwie alles eingemeindet. Also wer ist denn wir? Also es gibt ja irgendwie die CDU mit ihren Innenministern, die irgendwie sich nach Kräften bemüht haben, also das Ankommen, so schwierig wie es irgendwie geht, zu machen und daran irgendwie auch weiterarbeiten. Also ich finde, wenn man auf die Zivilgesellschaft anguckt, also wenn man das jetzt meinetwegen als wir nehmen will, das war schon irre, was da in Bewegung gekommen ist, über viele Jahre und auch sehr kontinuierlich. Diese ganzen AktivistInnen und Leute aus diesen Unterstützungsgruppen, aus der Solidaritätsszene, aus den kirchlichen Gruppen, die sind immer ganz frustriert, weil die sagen, ja, wir haben so viel gemacht und irgendwie ist trotzdem alles so ein bisschen in den Bach runtergegangen, politisch von der Gesamtstimmung. Aber das ist wirklich überhaupt nicht selbstverständlich, dass in einem derartigen Ausmaß sich Menschen organisiert haben, über eine lange Zeit das beibehalten haben, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, kommunalpolitisch, was diesen ganzen Arbeitsmarkt- und Qualifikationsbereich angeht, was Sprachkurse angeht, in vielen Bereichen auch sozusagen außerhalb Deutschlands da dran geblieben sind, da sind Netzwerke entstanden. Ganz viel von dem gibt's noch. Das ist eine völlig andere Situation, was dieses zivilgesellschaftliche Ökosystem von, ich sag's mal, Migrationssolidarität angeht, bis in ganz bürgerliche Kreise, bis in ganz ländliche Räume, auch in Ostdeutschland in der Fläche. Und das ist eine irrsinnige Leistung und das hätte auch alles anders kommen können. Und wenn man das jetzt so als wir nehmen will, dann würde ich sagen, ja, da ist irrsinnig viel geschafft worden.
Ergänzend zu dem, was Christian gerade gesagt hat, dass ja auch diese ganz viele von diesen Initiativen sich irgendwie wahnsinnig professionalisiert haben, ja, und damals so ein bisschen im Chaos angefangen haben. Also wenn man an sowas wie hier in Berlin Moabit hilft, guckt und als die Leute vorm Lage so also vom Landesamt für Gesundheit und Einwanderung damals standen und alles war Chaos, alles war schlecht organisiert, alle waren überfordert und da haben irgendwie Ehrenamtliche angefangen zu helfen und bis heute sind die in total, also sind genau diese Strukturen, haben sich total professionalisiert und können auch immer wieder mitmachen, wenn, wie jetzt beim Fall Ukraine, wieder viele Menschen auf einmal kommen, sodass man wirklich in, ne, weil Flucht sind immer Wellenbewegungen, das ist nicht so regulierbar, dass da irgendwie über Zeitraum X immer brav so und so viele Leute dann und dann kommen, sondern dann, wenn es irgendwo schlimm ist, fliehen viele Menschen, sodass man immer wieder diese Momente haben wird. Und das ist irgendwie, da sind die Bedingungen, wenn die Leute ankommen, jetzt an Unterstützung und Solidarität ganz andere, während ja gleichzeitig zum Beispiel andere Kapazitäten, was zum Beispiel Wohnraum angeht, der 2015, 16 irgendwie händeringend aufgebaut wurde, später wieder abgebaut wurde, als es weniger Menschen waren, die gekommen sind. Und wenn du dann plötzlich wieder mehr Menschen hast, weil wieder ein Krieg ausbricht, dann hast du manche Herausforderungen wieder von vorne. Ja, wo bekommen wir jetzt plötzlich Wohnraum her? Zumal irgendwie dann andere Probleme. Ich meine, Wohnraum insgesamt in Deutschland ja bezahlbarer Wohnraum ein Riesenproblem ist und auch Rassismus auf dem Wohnungsmarkt ein Problem ist und für geflüchtete Menschen dann eben nochmal mehr, sodass wir ja immer noch Leute haben, die eigentlich längst irgendwie aus Gemeinschaftsunterkünften ausziehen dürften, das aber nicht können, weil sie keine Wohnung finden und dann dort Plätze belegen, die wiederum von neu ankommenden Leuten, für die nicht zur Verfügung stehen. Und das sind wieder die Probleme, die dann, du hast das angesprochen, Sabine, die Kommunen ja haben, ja, dass sie nicht wissen, wo sie die Leute eigentlich irgendwie menschenwürdig und dann auch integrationsfördernd für die Menschen und auch für die Gemeinschaft, in die sie kommen, unterbringen können.
Die Union würde jetzt sagen, genau deshalb müssen die Zahlen runter. Damit wir irgendwie diese Lage, die jetzt angespannt ist, die habt ihr jetzt alles gesagt, dass es irgendwie nicht mehr um die Leute geht, die damals gekommen sind, sondern um Menschen, die danach gekommen sind. Aber um die vernünftig unterzubringen, um denen eine richtige Integration zu ermöglichen, ist weniger werden müssen. Was sagt ihr denn dazu?
Die Union sagt immer, die Zahlen müssen runter. Das ist völlig egal, wie viel kommen. Im Moment sind 60% weniger als vor 2 Jahren und die Hälfte weniger als vor einem Jahr. Und wenn es selbst nur 10% wären, Dobrindt würde immer noch sagen, ey, es kann sofort wieder mehr werden, wir müssen alles tun, damit das nicht wieder passiert. Also darauf würde ich wenig geben, was sozusagen Innenminister sagen, es ist sozusagen deren Geschäft. Das war 2000, also Ende der 10er Jahre, als die Zahlen noch viel niedriger waren als jetzt, haben die genau das Gleiche gesagt.
Es gibt aber, okay, das stimmt wahrscheinlich mit Blick auf die CDU-CSU-Innenminister, aber es gibt eben auch Leute, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, die sagen irgendwie, wir kommen hier nicht mehr klar. Es gibt Bürgermeister, die sagen, wir kommen nicht mehr klar. Es sind nicht alles reaktionäre Bekloppte, ja. Also deshalb möchte ich die Frage doch nochmal in den Raum stellen, vielleicht mit einer anderen Quelle dann.
Also wenn man sich anguckt, wie im Moment Flüchtlinge aufgenommen werden, wie Geflüchtete aufgenommen werden, dann gibt es eben diese Phasen nach großen Fluchtbewegungen, wo dann eben auf einmal sehr viel entsteht, wo sehr viele Strukturen geschaffen werden, wo sehr viele Leute bei den Behörden eingestellt werden, wo sich sehr viel in der Zivilgesellschaft tut und dann veräppt das wieder über ein paar Jahre und dann kommt die nächste große Fluchtbewegung, dann sind wieder alle total überfordert. Und ich denke, das wäre auf jeden Fall smart, das abzustellen und vielleicht eher zu einer Art und Weise zu kommen, damit umzugehen, auch darüber zu denken, dass diese Fluchtbewegungen immer wieder kommen werden und dass wir uns darauf einstellen und dass wir ein kontinuierliches System schaffen und dann nicht immer wieder in so eine Überforderungssituation kommen. Das wäre das eine. Und andererseits, das ist auch schon seit sehr lange ein Ziel, dass man die Geflüchteten, die es gibt, dass man die Fluchtbewegungen, die es gibt, besser verteilt über verschiedene Länder. Das ist jetzt ein bisschen eine utopische Vision, aber wenn man runterrechnet, irgendwie wie viele Geflüchtete pro Jahr es neu auf der Welt gibt, also wie viele Menschen wirklich neu fliehen müssen und wie viele Menschen es gibt in großen Industrienationen auf der Welt, dann kommen da auf 100.000 Einwohner in den Industrienationen sehr, sehr wenige Geflüchtete, die aufgenommen werden müssten, wenn man das gleichmäßig auf alle reichen Länder verteilen würde. Das wäre natürlich in der idealen Welt ein Weg, wie man die Kosten und auch so die Reibungen, die eben entstehen durch solche Migrationen, fair verteilen und minimieren würde. Ja.
Das ist ja so ein bisschen auch eine sehr, sehr theoretische Diskussion, ne? Weil Menschen gehen ja nun mal eben auch aus Gründen dahin, wo sie hingehen. Dann kommt die Union und sagt, aber Pull-Faktoren und wir müssen irgendwie unattraktiver werden und runter mit den Sozialleistungen und Arbeitsverbote und alles, was es irgendwie unwürdig macht zu leben, damit die Leute bloß nicht herkommen. Das ist natürlich irgendwie Quatsch. Aber Menschen gehen, also auch Studien zeigen, dass das nicht die Faktoren sind, sondern dass Menschen irgendwie zum Beispiel dahin gehen, wo es schon Kontaktpunkte gibt, wo sie glauben, dass sie auf dem Arbeitsmarkt irgendwie Fuß fassen können und so weiter. Also genau eigentlich das Gegenteil von dem, was die Union gerne sagt. Die wollen hier an die Sozialleistungen, sondern eigentlich Leute gehen dahin, wo sie glauben, dass sie gut Fuß fassen können. Und deswegen finde ich, ist zum Beispiel auch das, was so an politischen Maßnahmen immer wieder im Raum steht, auch teilweise umgesetzt wird, mit dem erklärten Ziel, die Zahlen runterzudrücken, so zynisch, weil eigentlich ja das Ziel ist, oder viel weniger Probleme hätten wir, wenn Integration in die aufnehmende Gesellschaft noch schneller und besser funktionieren würde. Wenn Leute in eine Wohnung ziehen könnten, wenn Leute arbeiten könnten, wenn Leute schnell die Sprache lernen könnten. Und all diese Dinge sind ja aber die, an denen so restriktive Asylmaßnahmen immer runterschrauben. Und jedes Mal, wenn irgendwie Haushaltsdiskussionen sind, zittern alle Leute, die Integrationskurse anbieten oder irgendwelche Maßnahmen der Geflüchtetenhilfe oder so und der psychosozialen Betreuung. Das ist im Kartenfeld, wo die Lage wirklich extrem prekär ist, zittern darum, ob sie überhaupt weiterarbeiten können. Also alle diese Sachen, die total nötig wären und die man eigentlich ausbauen müsste, damit es geräuschloser und schneller funktioniert zum Wohle aller Beteiligten. Und von all diesen Leuten, die irgendwie jetzt die ganze Zeit sagen, aber die Geflüchteten besetzen die Kita-Plätze und die LehrerInnen sind überfordert und die Wohnungen sind voll, von denen habe ich irgendwie jetzt auch noch keinen super Plan gehört, weil das sind ja alles Probleme, die weitaus mehr Menschen als Geflüchtete betreffen und auch in Zeiten relevant und problematisch sind, in denen die Zahlen viel niedriger sind. Und genau, mir hat noch keiner irgendwie den super Plan vorgelegt, wie wir irgendwie, also wenn die Union möchte, keine funktionierende Mietpreisbremse. Und den sozialen Wohnungsbau ausbauen habe ich von Ihnen jetzt auch noch nicht als irgendwie Top-Prio gehört. Und gleichzeitig reden wir die ganze Zeit darüber, wie irgendwie hier Rüstungskosten gegen soziale Infrastruktur ausgespielt werden. Und das ist, also solange das irgendwie auf so einem Level funktioniert, finde ich, ist das zynisch.
Ich finde auch, man darf das nicht abtun, wenn es Kommunen gibt, die sagen, wir haben Probleme. Das ist natürlich eine Ressourcenfrage. Ich würde aber nochmal einen Sonderfall sozusagen von diesen Kommunen, die dann oft dann vorne gestellt werden, zu sagen, so schlimm ist es. Das ist häufig ja deswegen so, weil der Königsteiner Schlüssel sich nicht sozusagen bis in die kleinsten Verwaltungseinheiten hindurch aufgliedert, sondern diese Verteilung in der Regel irgendwo in der Mitte bei den Gebietskörperschaften aufhört und dann beispielsweise auf Landkreisebene, das heißt, okay, also ihr kriegt so und so viel und dann geguckt wird, wo ist eine leerstehende Schule, wo ist eine Liegenschaft, die wir irgendwie noch haben und da kommen dann in kleinere Städte, kleinere Dörfer plötzlich auf einmal ein großer Anteil aller, die im ganzen Landkreis zum Beispiel untergebracht werden müssen hin. Und da ist es dann natürlich sehr viel. Dann hat man Dörfer mit 1000, 2000 Einwohnern, wo dann plötzlich 100, 200, 300 Flüchtlinge untergebracht werden. Dass die das nicht gut finden, ist jetzt nicht so verwunderlich. Und das liegt, und das sind ja häufig diese Beispiele, die dann in diesen ganzen rechten Portalen und so nach vorne gestellt werden. Asylwahnsinn und das kleine Dorf und jetzt kommen sie alle. Das gibt's und das liegt aber in der Regel daran, dass der Gedanke, dass möglichst in der Fläche gleichmäßig verteilt wird, nicht, auch aus praktischen Gründen, ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwie immer böser Wille dahinter steht oder so, aus praktischen Erwägungen heraus oft eben so dann gelöst wird, dass man die dahin schiebt, wo gerade was frei ist und die haben dann Pech gehabt und die anderen haben Glück gehabt, weil da kommt kaum jemand hin.
Wir können mal auf einen anderen Punkt kommen, Freddy, den du eigentlich am Anfang schon gesagt hast, dass die Union da an dieser Zeit so wahnsinnig lange rumgekaut hat, wie du gesagt hast. Und dieser Satz 2015 darf sich nicht wiederholen. Das ist ja was, ich meine, ich berichte ja ziemlich viel über die Union. Das hört man wirklich extrem häufig. Was dann immer gesagt wird, da hatten wir einen Kontrollverlust. Wir wussten nicht, wer reinkommt. Dann gab es Ereignisse, es gab Anschläge, es gab diese Kölner Silvesternacht, die auch eine Menge zu der gesellschaftlichen Debattendynamik beigetragen hat. Ist es damals unterschätzt worden, was das eigentlich heißt, wenn man so viele Leute ins Land lässt und die nicht registriert erstmal?
Was unterschätzt wurde, ist, wie massiv dieses Gefühl von Kontrollverlust. Also es gab ein Stück weit, gab es einen Kontrollverlust, also einen praktisch beobachtbaren tatsächlich auch. Aber was ja viel stärker war im Effekt, war einfach dieses Gefühl, was es offensichtlich bei einem großen, also einem substanziellen Teil der Bevölkerung ausgelöst hat. Dieser Staat hat irgendwie die Kontrolle verloren. Und ich glaube, das war tatsächlich destruktiv. Und das ist vielleicht auch eine Lehre aus 2015, dass halt dass man auf die Gefühle und diese Atmosphäre, die man erzeugt, viel, viel mehr achten muss, wenn man solche gewagten, richtigen Entscheidungen trifft, ja.
Ich finde, das ist ein Begriff aus dem Vokabular der Merkel-Hasser, der sich verselbstständigt hat. Also die Behauptung ist ja, also wenn man damals sozusagen von jedem Einzelnen die Identität festgestellt und registriert hätte, sie erst dann reingelassen hätte, dann Asylverfahren und so weiter, hätte er trotzdem ein Asyl gekriegt, weil zu der Zeit alle Syrer und viele Afghanen Asyl bekommen haben, dann wären die Anschläge nicht passiert. Das ist ja Quatsch. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Das ist so eine Unterstellung, die da so mit reinspielt und immer kommt. Jedes Mal wieder, was passiert? Aha, Merkel, na danke. Also Weihnachtsmarkt, Magdeburg, danke Merkel. Aschaffenburg, danke Merkel. Alles Böse ist dann sozusagen Merkel, die nicht die Kontrolle gewahrt hat. Und diese Vorstellung, wenn man die SPD und die Linken und den liberalen Teil der CDU das machen lässt, dann gibt es Kontrollverlust, dann sind die Grenzen unsicher, das Ergebnis sind Anschläge, man ist in Deutschland nicht mehr sicher auf öffentlichen Veranstaltungen, auf Volksfesten. Merkel-Poller, diese Beton-Dinger auf den Weihnachtsmärkten, hat sie genannt. Es ist nun mal so, dass Kriegsflüchtlinge oft keine Papiere haben. Das ist so. Und die sind ja trotzdem alle, spätestens beim Asylverfahren mussten die ja die Identität angeben, so wie das eben möglich war. Es ist ja überhaupt nicht so, dass man Leuten, ohne dass sie dann irgendwann behördlich registriert worden wären, einfach die Aufenthaltserlaubnis gegeben hat. Das war ja nicht der Fall.
Ich wollte auch gar nicht sagen, dass es für mehr Sicherheit gesorgt hätte. Ich glaube nur einfach, diese Nachricht, die deutschen Behörden haben aufgehört, alle zu registrieren, die gerade über die Grenze kommen, die löst bei bestimmten Leuten, die muss man nicht sympathisch finden, diese Leute, diesen Teil der Bevölkerung und deren Einstellungen, aber die löst bei denen ziemlich massive Angstgefühle aus oder zumindest ein Überforderungsgefühl. Und das ist was, was man, also ganz viel an dem, was 2015 passiert ist, hätte man, glaube ich, gar nicht anders machen können. Es gab gar nicht so viele Drehschrauben damals, aber eben dieses, dass man ankämpft dagegen, dass sich so ein Gefühl von Kontrollverlust ausbreitet, das wäre wichtig gewesen, vielleicht einer der wenigen Punkte gewesen, an denen man damals sich mehr Mühe geben hätte müssen.
Aber es war natürlich damals eher von interessierten Kreisen genau andersrum, ne? Also dass dieses Gefühl ganz massiv befeuert wurde, also von einem Teil der Union und den rechts davon natürlich noch viel mehr. Also es ist nur nicht quasi probiert worden, mehr zu erklären oder das Gefühl irgendwie aufzuarbeiten, sondern es ist genau das Gegenteil ja passiert.
Und das sehen wir ja bis heute. Also ich meine, die Ampelregierung, die vor der jetzigen Regierung, hatte sich ja in ihren Koalitionsvertrag eine andere, humane, progressive Migrations- und Flüchtlingspolitik geschrieben und hatte auch wirklich irgendwie verschiedenste, auch gute Sachen in diesem Koalitionsvertrag und ist so unter diesem Beschuss aus konservativen bis rechtsextremen Kreisen, die da ja auch Hand in Hand sozusagen auf ein Spektrum bedient haben, eingeknickt, dass sie am Ende eigentlich sozusagen ja auch eine Verschärfung nach der anderen und noch bevor die eine in Kraft getreten ist, leiert man die nächste an, gemacht haben und auch sich also sozusagen in so einem Rechtfertigungsdruck befunden haben, warum sie nicht den Untergang Deutschlands mit herbeiführen, weil Flüchtlinge herkommen. So, ne? Und sozusagen statt zu sagen, nee, wir haben hier irgendwie offensiv aus guten Gründen diese Dinge in unseren Koalitionsvertrag geschrieben, nicht weil wir die barmherzigsten Menschen auf der Welt sind, sondern weil das auch für uns als Gesellschaft gut und richtig und wichtig ist, Integration anders aufzustellen, das irgendwie aufrechtzuerhalten, sondern das ist sozusagen alles abgewischt worden. Da standen ja auch Dinge drin, wie den Familiennachzug für subsidiär Geschützte wieder mehr möglich zu machen, was Seehofer damals eingeschränkt hatte, was die jetzige Bundesregierung nochmal komplett ausgesetzt hat erstmal. Und da hat sich irgendwann schon nicht mal mehr jemand getraut, dieses Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag überhaupt noch laut auszusprechen. Obwohl das für, da sind wir wieder beim Punkt vorher, für Integration maßgeblich ist, dass Menschen irgendwie mit ihren Familien zusammen sein können.
Ich würde noch eins zu diesem Kampfbegriff vom Kontrollverlust sagen. Also Merz und Dobrindt nehmen mir für sich in Anspruch, dass diese Kontrollen inklusive der Zurückweisung, dass das jetzt sozusagen die Wiederherstellung der Kontrolle sei. Wenn man sich die Zahlen anguckt, die jetzt rausgekommen sind von Anfang Mai bis Ende Juni, in den 2 Monaten haben die einige hundert, die versucht haben, für einen Asylantrag einzureisen, zurückgewiesen. Dann haben sie ungefähr 80 noch reingelassen wegen vulnerablen Gruppen. Wenn man das vergleicht mit der Zahl der Asylerstanträge in diesem Zeitraum, sind es ungefähr 1,5%. Das heißt, 98,5% reisen immer noch unkontrolliert ein und werden dann erst später, wenn sie sich irgendwie ans BAMF wenden oder wie auch immer, behördlich erfasst. Also wenn das damals Kontrollverlust war, dann ist jetzt immer noch 98,5% Kontrollverlust. Ich glaube, dass diese Vokabel einfach ein Vehikel war, um Merkel und die liberale CDU zu diskreditieren, als unfähig das Land zu regieren und die Sicherheit zu garantieren. Und man das gemacht hat, weil man wusste, alles, was jetzt passiert, egal was, kann man dann denen immer reindrücken, weil sie die Kontrolle nicht behalten haben. Man fragt sich schon, was hätte es denn genau sein sollen? Wie ist es denn jetzt? Jetzt gehen sie so weit, dass es auch die ganze Konfrontation und den Unmut mit den Nachbarstaaten gibt und so weiter. Und 98,5% derer, die einen Asylantrag stellen, kommen immer noch sozusagen irgendwie rein. Also es ist sehr abstrus, die Behauptung, jetzt gäbe es Kontrolle und früher gab es keine.
Genau, also ich stimme total zu, Christian, Kontrollverlust ist ein Kampfbegriff. Aber was du gerade gesagt hast zu diesen Grenzkontrollen, ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch Dobrindt und Merz offensichtlich erkannt haben, dass es gar nicht so sehr um tatsächliche Veränderungen on the ground geht, also darum, dass wirklich Leute zurückgewiesen werden, sondern es geht um die Bilder und damit
im Endeffekt
ums Symbol und ums Gefühl, das das auslöst, was damit transportiert wird.
Das Gefühl ist ja vorher von denen aktiv sozusagen, das Gefühl der Unsicherheit ist ja vorher aktiv hergestellt worden, was sie jetzt wieder heilen wollen damit. Aber genau. Ja, stimmt, klar, es ist, wie du sagst.
Und wenn wir bei Bildern sind, ja, würde ich gerne nochmal einmal den Bogen zurück zu 2015, 16 und Ungarn schlagen und fragen, was wäre denn die Alternative gewesen? Also diese Menschen waren, ich war damals auch in Budapest an diesem Bahnhof, es war unfassbares Elend da, waren unhaltbare Zustände, das war eine humanitäre Katastrophe. Diese Menschen haben sich auf den Weg gemacht und jetzt stellt man sich einmal das Bild vor, Deutschland hätte dann die Grenzen dicht gemacht und also was wären das für Bilder gewesen, ja? Das wäre, und dann kommt natürlich irgendwie die AfD mit, dann muss man eben auch mal schießen und so. Also was hätte man denn dann gemacht? Es gab ja eigentlich überhaupt keine annehmbare, akzeptable Alternative.
Ja, die hatten damals natürlich auch genau vor diesen Bildern hatten sie total Angst, muss man auch sagen. Das ist auch Teil.
Ja, zu Recht.
Schreckliche Bilder. Ja, absolut, absolut. Trotzdem, wenn man jetzt irgendwie auf die heutige Situation guckt, sind wir ja irgendwie in nicht so einer richtig schönen Situation. Ja, also das Asylrecht steht massiv unter Beschuss, vielleicht so wie seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr. Die AfD liegt bei über 20%. In der Union hat sich der rechte Flügel quasi, die Konservativ-Wirtschaftsliberalen haben sich durchgesetzt. Die Gesellschaft ist dann doch, ich meine, ist die Frage, wie gespalten ist sie wirklich? Das ist ja auch ein bisschen umstritten, aber es gibt zumindest diese aufgeheizten Debatten und die Demokratie ist unter Druck. Ganz viel davon wird ja auf diese Situation damals zurückgeführt. Ist da eigentlich was dran oder ist das auch nur eine Erzählung, die eine Funktion erfüllen soll? Wie seht ihr das?
Also ich glaube, dass da schon was Wichtiges passiert ist 2005. Und da sind viele der Themen und Fragen entstanden, mit denen wir uns heute beschäftigen. Das ist ja auch, was wir als Thema für diese Sonderausgaben, die ich eben gerade mache, genommen haben, eben die Fragen von damals sind die Fragen von heute, das ist schon so. Und gleichzeitig finde ich es aber total interessant, dass oft vergessen wird, dass wir ja bis ganz kurz, bevor dann alles sich um die Flüchtlingskrise gedreht hat, war die ganze Zeit Eurokrise. Und in diesem Sommer, also ich glaube Anfang 2014, war auch die erste Invasion der Ukraine. Also
Auf
der Krim, genau. Also die erste Teilinvasion ist, glaube ich, die Formulierung, die immer gewählt wird. Also irgendwie gab es da so eine Verdichtung von Krisen auch in dieser Zeit. Und ich glaube, ganz viel von diesem Gefühl von, da ist damals was zerbrochen, was jetzt an 2015 festgemacht wird, hat eigentlich mit so einer größeren, umfassenderen Krisenerfahrung vielleicht zu tun. Die Wiederauflage davon in tatsächlich ganz vielerlei Hinsicht sehen wir jetzt ab 2022 ein Stück weit, es wird ganz viel über Migration geredet, aber es gibt ganz viele andere Krisen auch noch im Hintergrund. Und das überlagert sich irgendwie so ein bisschen, glaube ich.
Ich glaube, dass es da auf jeden Fall einen Zusammenhang gibt. Und der Zusammenhang ist so, dass man ab 2015 sich dieser Gedanke, wir müssen sozusagen uns unser Land zurückholen. Das ist sehr
Was
stark gemacht worden.
Was der Kampfbegriff der AfD ist, ne?
Genau, das ging 2014 schon los mit Pegida und das ist dann sozusagen immer weiter, hat sich das substanziert. Und diese Monate ab August 2015, die sind dann so als Ursünde hingestellt worden. Da haben die Altparteien versagt, die Systemmedien haben versagt. Und jetzt sind wir sozusagen fremd im eigenen Land oder jedenfalls bald und nicht mehr sicher und alles. Die Mieten zu teuer, die Lebensmittel zu teuer, alles wegen der Flüchtlinge. Und diese ganzen Vorwürfe, die unter anderem mir Merkel gemacht wurden, über die wir gesprochen haben, die zahlen darauf total ein, auf diese Stimmung. Und die Folge sieht man jetzt eben in diesen Wahlumfrageergebnissen oder auch in den Wahlergebnissen, die du beschrieben hast. Also die AfD hat davon sehr, sehr gut profitiert. Für die CDU ist es schwierig geworden. Also die hat natürlich Stimmen verloren, weil sie zum Teil ja auch mit dieser Politik identifiziert wird, die sie selber die ganze Zeit angreift. Das ist ja auch ein paradoxer Umgang. Also die Union hat sich ja sozusagen selber dafür die ganze Zeit angegriffen und die AfD brauchte eigentlich nicht mehr viel zu machen. Und dieser Rechtsruck, ich würde schon sagen, dass der seine Wurzeln in 2015 hat, aber eben in der Weise, wie das damals politisch instrumentalisiert wurde, um eine liberale, rot-grüne, progressive, was auch immer, Politik zu diskreditieren.
Und es liegt ja auch daran, dass rechte Player, und das ist nicht nur in Deutschland, wo 2015 passiert ist, sondern das ist auch nicht nur in Europa, sondern das ist ja so, kannst du auf der Welt hingucken, wo du möchtest, ja, rechte Player sehr gut wissen, wie man diese Themen spielt und wie man eigentlich auch jedes gesellschaftliche Problem, das existiert, auf irgendwie die ein, zwei Themen, die immer bei den Rechten einzahlen und eins davon ist eben Migration, runterbrechen kann. Das und das ist passiert. Migranten sind schuld. Es gibt keine Lehrer, Migranten sind schuld. Es gibt zu viele Schlaglöcher, Migranten sind schuld, weil das ganze Geld für den Straßenausbau stecken wir in Unterkünfte oder so. Ja, Migranten schuld. An allem sind die Migranten schuld. Und da kommt man ja überhaupt nicht gegen an. Ja? Also ich meine, wir sitzen ja auch oft hier in dieser Runde und erzählen irgendwie rauf und runter, sind wir irgendwie mit Faktenchecken und mit Gegenrede beschäftigt, weil man so in so einer Defensivhaltung ist gegen dieses quasi Allmachtsargument. Und die Union ist irgendwie sozusagen, ist ja auch gerade völlig verloren in diesem Versuch, eine Brandmauer zu sein gegen die AfD und gegen rechts oder in dem Argument, während sie das versuchen, indem sie diese Brandmauer so weit nach rechts, wie es irgendwie geht, schieben, ja, und irgendwie Argumente quasi gleichlautend bringen. Und ich glaube, manche von denen tatsächlich glauben, dass wenn man das nur konsequent und laut und schlimm genug macht, dann wählen die Leute wieder CDU oder CSU und nicht mehr AfD. Was wissenschaftlich belegt und international vorgelebt nicht funktioniert.
Stimmt. Trotzdem, gibt's denn was damals hätte anders laufen können oder in den Folgejahren, wo man sagen kann, okay, das war ein Fehler, das hätte man echt anders machen können, um dieser Entwicklung quasi Einhalt zu gebieten oder es nicht so weit kommen zu lassen? Weil sonst ist es ja so, okay, sind wir dem völlig ausgeliefert.
Also ich glaube, das ist ja eigentlich die Frage nach dem Grund für den Rechtsruck. Ne? Und da ist ja sehr, sehr viel irgendwie zugesagt worden, was da alles für eine Rolle spielt. Also diese ganzen Radikalisierungsstreifen in sozialen Medien, diese Diskreditierung von Institutionen, von Parteien, von etablierten Medien und so weiter. Zu sagen, das wäre jetzt alles anders, wenn man sich irgendwie dazu bekannt hätte, dass 2015 das jetzt irgendwie eine große Sünde gewesen sei, da die Grenzen nicht zuzumachen. Dann hätte man dieses ganze Milieu befrieden können und würde ihnen da jetzt diese Polarität oder diesen Zuspruch, den sie haben, den irgendwie entziehen können. Ich stelle mir da die Frage, also warum guckt man nur dahin? Also warum guckt man nicht genauso auf die Fehler in der Sozialpolitik? Kann man durch Bildungspolitik, Medienpolitik, das kann man durchgehen. Also warum soll sozusagen der eine Fehler genau in der Flüchtlingspolitik des Jahres 2015 liegen? Und es scheint mir so eine fast schon obsessive Fokussierung irgendwie zu sein, die ganz viele andere Sachen, die da eine Rolle gespielt haben, werden außer Acht lässt.
Na, ich meine, eins der Lieblingsbeispiele konservativer Politiker ist ja zum Beispiel Dänemark, wo sie sagen, die mussten ja nur einmal ganz schlimm restriktive Asylpolitik machen und dann waren irgendwie die rechtsextremen Parteien weg vom Fenster und die Sozialdemokraten haben wieder Fahrtwasser gewonnen. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht man genau das, was Christian da beschrieben hat. Ne? Erstens sind diese rechten Parteien überhaupt nicht, also die sind sozusagen wiedergekommen, aufgeteilt auf verschiedene rechte Parteien und stärker, als sie vorher waren. Und die Sozialdemokraten mit ihren Erfolgserlebnissen bei Wahlen haben eben unter anderem auch eine sehr progressive Sozialpolitik gemacht. Und all das kann man, glaube ich, nicht, also man muss das in dieser Gesamtkomplexität sich angucken. Ja, was bewegt die Menschen gerade und wie können wir diese Probleme tatsächlich lösen? Und dann löst man diese Probleme eben am Ende nicht nur auf dem Feld von Migration und Asyl, sondern da spielt tatsächlich irgendwie die Frage nach sozialer Infrastruktur, auch Umverteilung, auch Steuergerechtigkeit und alle diese Dinge spielen da eine extrem große Rolle. Und da trauen sich aber leider ja auch bis heute die deutschen Sozialdemokraten so mittel ran.
Und Merkel, die dafür ja nun mal steht, solange die zur Wahl stand, stand die AfD nicht so gut da wie jetzt.
Das stimmt.
Das muss
stimmt.
Man auch mal sehen. Also wenn es sozusagen so ist, dass die Leute deswegen heute alle die AfD wählen, weil sie Merkel so schrecklich waren, wüsste ich jetzt schon gerne, warum sie denn in den Wahlen danach dann doch noch so gut abgeschnitten hat.
In der Frage steckt ja eigentlich nochmal eine andere Frage drin, nämlich eben die danach, was die Leute dazu bringt, AfD zu wählen oder Flüchtlingsaufnahme abzulehnen. Das ist ja der Kern der Frage. Und man kann jetzt entweder eben annehmen, die Leute haben rassistische Ressentiments oder haben irgendwelche Abwehrreflexe gegenüber Fremden. Das ist die eine Option. Die andere Option wäre zu sagen, die Leute haben begründete Sorgen, die in irgendwas Materiellem, also in irgendwelchen beobachtbaren Problemen stecken. Und wahrscheinlich stimmt natürlich beides irgendwie. Also es gibt die Leute mit Ressentiments und so weiter, die wahrscheinlich überhaupt nicht erreichbar wären. Da müsste man dann sagen, das Einzige, was die davon abgehalten hätte, jetzt die AfD groß zu machen, wäre, wenn überhaupt keine Geflüchteten gekommen wären. Also ich glaube, in der Hinsicht könnte man sagen, die die sind nicht zu erreichen, diese Dinge sind gelaufen, die hätten auch so laufen müssen, da lässt sich nichts machen. Auf der anderen Seite ist dann halt die Frage, ob man diesen Prozess von, wir nehmen jetzt 1 Million Leute aus Syrien plus dann in den nächsten Jahren auch immer noch 200.000, 100.000 oder so auf, ob man den irgendwie so managen kann, dass er halt weniger Reibung, weniger Probleme, die die Leute so wahrnehmen, erzeugen kann. So, und das ist das, dann ist man bei sehr kleinteiligen Maßnahmen. Aber ich glaube, man kann schon darüber nachdenken, ob zum Beispiel die Verteilung von Geflüchteten auf Kommunen nicht so laufen könnte, eher, dass die Leute da landen, wo sie vielleicht eher Jobs finden oder wo sie schon Bekannte haben, wo sie Leute kennen. Und dann ist die Idee, dass sie sich dann besser integrieren, schneller irgendwie ein Teil der Gesellschaft sind und dass vielleicht die alteingesessenen Leute sehen und denken, aha, sind gar nicht so schlimm, die Geflüchteten. Aber das ist ziemlich komplex und das müsste man an sehr, sehr, sehr vielen Einzelstellen machen. Und ob das funktioniert, ist dann nochmal eine andere Frage. Genau, also das ist, ja, ist eine schwierige Frage auf jeden Fall.
Aber ich glaube, ich meine, es gibt einerseits ja diese sehr, sehr vielen, sehr kleinen Stellschrauben. Es gibt außerdem, finde ich wirklich, sozusagen sind die Baustellen mehr als nur das Asylrecht. Und dann gibt es aber drittens, finde ich, die sehr große Stellschraube des gesellschaftlichen und auch politischen Diskurses. Ja, und wenn ein Diskurs an dem Punkt ankommt, wo nicht nur Rechte und Rechtsextreme, sondern ja auch die zuletzt sozusagen sozialliberale Koalition eigentlich fast jedes Problem nur noch damit erklärt, dass irgendwie, dass man noch nicht geschafft hat, das wieder in den Griff zu kriegen und die Zahlen runterzubringen und. Und du kannst die Nachrichten nicht anschalten, ohne dass wieder irgendjemand sagt, wir müssen die Zahlen runterbringen und wir versuchen doch und es klappt aber nicht und so. Dann natürlich kommt bei den Menschen an, das ist ein Riesenproblem. Ja, selbst Dinge, die, wir haben ja vorhin die Zahlen gesagt, die auch gut laufen und so, und selbst Dinge, die natürlich eine Herausforderung sind, an die kann man ja so und so rangehen. Und ich glaube, dass das wirklich die große Stellschraube ist, und das sind dann aber politische Entscheidungen, wie dieser Diskurs geführt wird und ob der quasi defizitorientiert oder lösungsorientiert geführt wird. Und das ist eine politische Entscheidung.
Also der wirklich groteske blinde Fleck in diesem Diskurs ist ja der Arbeitskräftemangel. Also das ist ja völlig offensichtlich, auf was für ein Riesenproblem man dazu steuert. Und das ist auf jeden Fall nicht wegzudiskutieren. Das wird immer schlimmer. Und alles, wofür eigentlich eine Partei wie die CDU oder auch die SPD irgendwie steht, dass das Land funktioniert, dass die grundlegenden Dienstleistungen funktionieren, dass sich um Alte gekümmert wird, um Kinder, dass die Schulen funktionieren, dass die Wirtschaft läuft oder so, das geht alles den Bach runter, wenn das mit dem Arbeitskräftemangel sich zunehmend verschärft. Da kann man froh sein, dass da Leute gekommen sind. Du hast die Zahlen ja vorhin gesagt, das war ja auch nicht selbstverständlich, dass es gelingt, die in relativ kurzer Zeit irgendwie in den Arbeitsmarkt zu bringen. Hat man halbwegs geschafft. Und darüber wird überhaupt nicht geredet. Das ist genauso eine Leerstelle wie irgendwie das Klima. Es gibt diese obsessive Fixierung auf die irreguläre Migration und wie man das jetzt noch machen kann. Und der Arbeitskräftemangel, das geht richtig an die Substanz. Da gehen in Branchen die Lichter aus, da funktioniert, dass das wirklich in der Fläche für die Leute eine Rolle spielt, funktioniert nicht. Und das wird zunehmend schlimmer, man weiß das. Das wird überhaupt nicht offensiv in dieser Migrationsdebatte auf den Tisch gelegt.
Und ich finde, da sind noch zwei Sachen interessant dran. Das erste ist, dass die wiederum ja gleichzeitig die Union die Partei ist, die den Spurwechsel absolut nicht haben möchte. Also dass Menschen, die als Geflüchtete kommen, auf den Arbeitsmarkt wechseln können und da einen regulären Aufenthaltstitel kriegen, weil angeblich wieder Pull-Faktor. Gleichzeitig braucht man diese Menschen ja total dringend. Und das Zweite ist, selbst wenn man sagen würde, wir machen alles, was wir an Bedarf auf dem Arbeitsmarkt haben, mit Fachkräften aus dem Ausland, die direkt über die Arbeitsmigrationsschiene kommen, dann brauchen diese Menschen, surprise, Wohnungen, Schulplätze für ihre Kinder, Kita-Plätze, müssen auch zum Arzt gehen und so weiter. Das heißt, diese ganze, wir reden ja über einen Bedarf im sechsstelligen Bereich pro Jahr. Ja, also sozusagen diese ganzen Infrastrukturprobleme, die die Kommunen haben und beklagen und die Union immer als Argument bringt, die gäbe es ja genauso bei ganz regulärer Arbeitsmarktmigration. Und deswegen sind das irgendwie, die Baustellen wird man ja nicht los.
Ich will trotzdem jetzt eine Frage in eine andere Richtung stellen. Und zwar, was auch so ein bisschen die Eigenverantwortung der Medien angeht. Ich meine, ihr habt gesagt, irgendwie die Frage ist, wie der Diskurs geführt ist. Das stimmt natürlich auf jeden Fall. Gleichzeitig war es damals, also wenn wir jetzt über 2015, 2016 oder vielleicht sogar wirklich nur 2015 reden, so dass durch die gesamte Medienbreite hinweg alle pro Flüchtlinge waren. Also ich meine, ich kann mich noch an diese komplett irre aus heutiger Perspektive, an diese Plakate, die die Bild-Zeitung abgedruckt hat, zu irgendwie Willkommen und so weiter. Und Sigmar Gabriel ist mit so einem Button von der Bild im Bundestag aufmarschiert und so alles so, alle waren Refugee Welcome. ich glaube schon, wo was dran ist, und mich würde interessieren, wie ihr das seht, dass quasi Leute, die irgendwie ein komisches Gefühl hatten, die diese Fragen gestellt haben, schaffen wir das wirklich? Ist es nicht zu viel? Was heißt das, wenn so viele Leute kommen? Wir registrieren die nicht und so weiter und so fort. Die eigentlich niemand hatten, weder auf der politischen Ebene, wenn man jetzt nicht irgendwann, wenn man jetzt die AfD und diesen diffundierenden Teil der Unioner weglässt und auch in den Medien nicht, die ihm quasi eine Stimme gegeben haben. Ist da nicht auch ein Fehler gemacht worden? Also jetzt vielleicht nicht von uns, das ist nicht unsere Aufgabe, aber so ganz, ganz generell, war das nicht auch ein Problem?
Also ich habe das auch so wahrgenommen, dass es damals so eine Überhitzung gab, die irgendwie auch unredlich war. Also ich denke auch noch an diesen Button da von der Bild-Zeitung und das Twitter-Profilbild von Diekmann war es, glaube ich, da, oder war es von...
War das noch Diekmann?
Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, ob jedenfalls, das war natürlich an vielen Stellen so, das ging dann ja so weit, dass es sozusagen angesteckt von dieser hyper-euphorischen Stimmung ist dann CDUler gab, die sagen, ey, wir machen das einfach so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, Zwangszuweisung in die Wohnung. Das gab es ja auch solche Vorschläge. Das war schon so eine Überhitzung, dass es insgesamt jetzt zu wenig gegeben hat, die da irgendwie Fragen gestellt haben und da irgendwie Kritik auch Raum gegeben haben. Ich glaube, dass das allenfalls wenn überhaupt einige wenige Wochen der Fall war und danach hat sich das ja relativ schnell wieder normalisiert. Und ich glaube, dass der Vorwurf, der aber seitdem ja stehen geblieben ist, die Medien haben versagt, weil sie sich an die Seite der Herrschenden gestellt haben und Merkel beklatscht haben und auch sozusagen zu Bahnhofsklatschern geworden sind, statt im Interesse sozusagen derer, die schon hier sind, zu sagen, Moment mal, so geht's aber nicht, das ist alles gefährlich. Der wäre so oder so gekommen und wenn es nicht damit gekommen wäre, dann spätestens bei Covid. Also es gibt ja ein großes Interesse daran, etablierte journalistische Medien als irgendwie dysfunktional, nicht kritisch, zu systemnah irgendwie anzugreifen und zu attackieren. Hat sehr viel darüber funktioniert. Und wäre aber, glaube ich, auch mit anderen Themen gekommen. Das ist, glaube ich, so eine allgemeine Entwicklung. Man hat das ganz stark dann bei Corona gesehen, wo der gleiche Vorwurf kam und in Teilen auch beim Klima. Also wenn die ARD heute sagt, es ist da in Südeuropa viel zu heiß wegen Klimawandel, dann heißt sofort ja, es ist Propaganda und Ideologie. Diese Vorwürfe gegen die Medien, die so von so einem außerparlamentarischen rechten Spektrum und auch von der AfD gemacht werden, die sind so oder so in der Welt.
Aber wenn wir jetzt uns vielleicht auch mal unsere eigene Berichterstattung angucken. Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre in diesem ganzen Politikfeld auch immer alles tippitoppi und als würde alles gut funktionieren und als würden sich alle Geflüchteten vorbildlich verhalten und integrieren. Ja, machen andere auch nicht, aber gut. Gibt es nicht auch so eine, auch bei uns, das wäre jetzt auch die Frage an die Art, wie wir darüber berichten, so ein Verzögerungsmoment, in dem man das zwar irgendwie sieht, sich aber ganz konkret damit dann auch nicht beschäftigt und es diesen Gedanken gibt, das würde den Falschen helfen, wenn wir das berichten. Ist das was, was ihr, ich meine, ihr berichtet alle drei über dieses Feld, ist das was, was ihr kennt? Ist das ein Problem oder ist das einfach nur rechte Propaganda?
Es gibt so ein Verzögerungsmoment und der hängt aber zumindest jetzt bei mir, wenn ich berichte, damit zusammen, dass ich das schon als komplexe Situation oft empfinde. Es geht dann in den allermeisten Fällen, weil ich gerade auch noch ein bisschen innere Sicherheit betreue, geht es halt um sowas wie diesen Messerangriff von Aschaffenburg, ich glaube Ende Januar, wo also dieser geflüchtete Person aus Syrien, meine ich, oder Afghanistan, ich weiß es nicht mehr genau, also diesen Mann erstochen hat und dieses Kleinkind erstochen hat. Und dann saßen wir eben hier und das sind so verschiedene Regeln, die da clashen. Auf der einen Seite sagen wir berichten nur über politische Taten. Also wir sind ja keine Boulevardzeitung, deswegen berichten wir nur über politische Taten. Ist so eine Tat jetzt politisch, weil sie einen Flüchtling begangen hat? Per se erstmal nicht. Wird sie dann aber politisch, wenn Friedrich Merz das aufnimmt und auf einer Pressekonferenz ankündigt, er bringt da so einen Antrag im Bundestag ein, den, egal wer mit dazu stimmt, er zieht es durch. Wo ist da die Grenze? Und das sind halt immer so, das sind schon sehr komplizierte Fragen, die man da die ganze Zeit bearbeitet. Und es geht ja eben um sehr vulnerable Gruppen mit den Geflüchteten und eben welche, die total im Fadenkreuz stehen von rechtsextremen Akteuren, denen es wirklich jetzt nicht um irgendwie die Fakten geht, sondern wirklich um Hetze, sodass man da schon einfach sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und ich glaube, das ist so, wie ich das erlebe. Genau.
Und da clashen auch Geschwindigkeiten, ne? Also heutzutage ist sozusagen, bei manchen Medien ist das 5 Minuten später ist der große Aufmacher und wir sitzen hier und denken, okay, man weiß noch gar nicht so viel. Man weiß noch gar nicht wirklich, wer war der Täter, in welchem, was Freddy gerade sagt, ist das ein politisches Motiv? Ist da jemand in einem psychischen Ausnahmezustand, nicht zurechnungsfähig oder. Und all diese Dinge, also das ist ein zentraler Punkt, den Freddy gerade genannt hat. Wir als überregionale Tageszeitung berichten ja nicht über jede Gewalttat, auch nicht über jede Vergewaltigung, sondern über 99, irgendwas Prozent dieser Delikte, die in Deutschland jährlich passieren, berichten wir aus Gründen nicht. Und dann ist die Frage, wann fängt man damit an? Und auch bei Fragen wie, da kam das ja auch oft, ne, mit der, nennt man die Nationalität von Tätern oder mutmaßlichen Tätern oder Verdächtigen, was eigentlich laut Pressekodex immer eigentlich ein No-Go war, außer es gibt einen ganz begründeten Zusammenhang zur Tat. Das hat sich ja irgendwann total gedreht, dass das ständig dazu geschrieben wurde, wenn die Täter keine Deutschen waren und dann noch ein bisschen später, auch wenn sie Deutsche waren, damit alle wirklich sofort wissen, das war jetzt kein Flüchtling. Und da gehen eben viele von diesen Abwägungen gehen dann auch unter dem Druck von so einer Diskussion verloren. Und da geht es, finde ich, am Ende schon auch immer um Fragen journalistischer Sorgfalt. Ja, was schreibe ich erstmal schnell drauf los, weil ich sonst, also wieder auch da, weil ich sonst Angst habe, dass der Vorwurf kommt, ich würde Dinge verschweigen. Oder warte ich irgendwie erstmal und schaue nach, was für Informationen ich eigentlich zusammenbekomme, auch auf die Gefahr hin, dass dann jemand kommt und sagt, warum habt ihr nicht und warum habt ihr erst jetzt und so weiter.
Es ist ja schon so, dass bestimmte Deliktsfälle stark raufgegangen sind in den letzten Jahren und dass es da eine starke Überrepräsentation von Beschuldigten und auch Verurteilten aus bestimmten Herkunftsländern, auch aus Asylherkunftsländern gibt. Und natürlich wäre es möglich, als Taz da auch irgendwie längere Recherchen dazu zu machen und das irgendwie zu benennen. Das könnte man tun. Die Frage ist aber, also so wie die Frage gestellt war, und die wird ja häufig gestellt, klingt es so, als würden die Medien insgesamt das totschweigen. Und ich finde, das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Es gibt ja Zeitungen, die berichten über nichts anderes als echte oder vermeintliche Ausländer oder Migranten oder Flüchtlingskriminalität. Wenn man da reinguckt, wird man die ganze Zeit zugebombt damit. Und die Frage ist, müssen die linke Zeitung das jetzt auch noch machen? Und wenn ja, wie? Also klar, also man kann darüber sprechen. Es ist so, dass das empirisch zugenommen hat. Man kann darüber schreiben. Ich wäre auch gar nicht dagegen, das zu tun. Ich finde allerdings, dass der Vorwurf, ja, die Medien reden da nicht drüber. Die wollen das nicht, weil die sind allerdings liberal und grün und die haben mir damals 2015 so gefördert und beklatscht und jetzt berichten
sie nicht.
So habe
ich die Frage
drüber.
Aber nicht so gestellt.
Wird aber häufig, okay, das stimmt, aber sie wird häufig so gestellt. Es wird oft so dieser Vorwurf in den Raum gestellt, die machen das nicht, weil sie mitschuldig sind, dass damals diese ganzen Leute reingelassen wurden und jetzt wollen sie die Folgen nicht sehen. Und ich finde, es gibt kein Informationsdefizit darüber. Also das, was die meisten Leute hierzulande lesen, schreiben, die schreiben wirklich ausreichend oder vielleicht auch oft viel zu viel über echte oder vermeintliche Gewaltkriminalität von Flüchtlingen und Migranten und dergleichen.
Ich stimme dir zu, Christian. Ich finde jetzt die Frage ist aber, weil wir ja gerade eigentlich auch über 2015 reden, halt nochmal die mit der Kölner Silvesternacht, die wir jetzt, glaube ich, nur so am Rande erwähnt haben. Und das ist ja schon schlecht gelaufen in den Medien. Ich glaube, das kann man schon so festhalten. Und das ist vielleicht auch so einer der Punkte gewesen, wo so dieses Narrativ von den Medien, die irgendwas totschweigen wollen.
Sag nochmal einmal, weil das wahrscheinlich nicht mehr alle, die uns zuhören, das so komplett auf der Pfanne haben, was genau da, was hast du gesagt, schiefgelaufen, falsch gelaufen ist?
Schiefgelaufen. Ja, da ist einiges schiefgelaufen. Das war die Silvesternacht von 2015 nach 2016. Da gab es in Köln, aber auch in anderen Städten, aber eben vor allem Köln, auf der Domplatte eine Großzahl von Übergriffen, sexuellen Übergriffen, sexualisierte Gewalt und so Diebstähle vor allem aus so einer großen Gruppe von Männern heraus. Und da hat sich dann so Stück für Stück rausgestellt, dass zumindest ein ordentlicher Anteil von denen eben aus nordafrikanischen Staaten kam und Asylbewerber waren in Deutschland. Und das ist irgendwie, da sind dann auch Leute für im Polizeiapparat zurückgetreten. Das ist so Stück für Stück nur rausgekommen, wie groß der Umfang war. Es gab dann irgendwie irgendwann diese Zahl von 1000 Delikten. Genau, so. Und der Vorwurf ist eben, dass die Medien oder dass die großen Medien das nicht schnell genug aufgegriffen haben. Und was mitschwingt mindestens ist eben dieser Verdacht, dass sie es nicht getan haben, um die Willkommenskultur und die Geflüchteten zu schützen. Das ist der Vorwurf. Den würde ich gar nicht unterschreiben. Aber dass das schlecht gelaufen ist, das kann man, glaube ich, schon sagen. Das hat schon viele, naja, so Verdachtsmomente irgendwie ergeben, die ganz schlecht waren zu diesem Zeitpunkt für die gesellschaftliche Lage.
Aber ich finde, das ist ja wiederum auch gleichzeitig, du hast ja gerade selber gesagt, Freddy, da haben sich Dinge nach und nach rausgestellt. Dann sind auch Betroffene nach und nach zur Polizei gegangen und so. Ja, ich meine, sozusagen am 1. Januar waren viele von diesen Informationen ja noch gar nicht da, war dieses Bild noch gar nicht so klar. Und ich meine, wir haben hier tagelang drüber gesprochen, wie machen wir das, wie kommt man da jetzt eigentlich einmal durch die Informationslage. Und ich glaube, egal wie man es gemacht hätte, Leute, die diesen Vorwurf machen wollten, hätten den gemacht. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an diesen vermeintlichen BAMF-Skandal, ja, wo es dann irgendwie auch Es gab irgendwie
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, muss man vielleicht kurz sagen.
Genau, wo es in der Außenstelle in Bremen dann angeblich irgendwie lauter auf kriminelle Art und Weise durchgewunkene Asylanträge gab. Und es war ein Riesenskandal. Und es hieß auch, und ihr habt das nicht gemacht und so und so. Und da waren wir als Taz nämlich damals auch vorsichtig. Und von diesem Skandal ist jetzt, ein paar Jahre später, stellt sich raus, es ist nichts übrig davon. Ja, das war irgendwie, irgendwelche kleinen Ungereimtheiten gab es da. Aber von diesem Ausmaß, mit dem da irgendwie behauptet wurde, beim BAMF wird auf mafiöse Art und Weise werden Asylanträge durchgewunken, das hat sich niemals erhärtet. Und wir hatten dann Kollegen, Jean-Philippe Back hat das, der damals noch in Bremen in der Redaktion saß, total gut betreut, ja, aber eben auch immer mit ein bisschen sozusagen so, kommt mal erstmal runter, das muss man sich genau angucken. Und es hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass das total richtig war. Und zur Kriminalität wollte ich noch sagen, das machen wir ja wiederum auch regelmäßig, ne? Jedes Jahr, wenn diese polizeiliche Kriminalstatistik kommt, sitzen wir hier, sagen, wie die Zahlen sind, sagen auch was, wo, wie, warum hochgegangen ist und geben dann aber natürlich gleichzeitig auch noch Einordnung, ExpertInnenwissen und so weiter dazu, nicht nur unser eigenes, sondern auch von ExpertInnen, mit denen wir sprechen, wie das eigentlich alles zustande kommt, weil das natürlich auch sehr viel komplexer ist als so ein populistisches, es sind mehr Ausländer hier und die sind grundsätzlich krimineller. Und da kommt dann trotzdem ja jedes Mal wieder der Vorwurf, jetzt erklärt ihr das bloß schön, ihr redet das bloß schön und so, ne? Und das hat auch was wiederum zu tun, finde ich, auch ja mit einer sich von rechts befeuerten, zunehmenden auch so einer Wissenschaftsfeindlichkeit. Leute wollen keine Erklärung hören. Leute wollen das so haben, wie es ihnen irgendwie in ihr Narrativ passt.
Ich würde jetzt gerne nochmal einen kleinen Schritt in eine andere Richtung machen, weil wir auch langsam mal zum Schluss kommen müssen. Und zwar nochmal eigentlich so ein bisschen zum Ursprung zurück. Das Asylrecht ist extrem unter Druck im Augenblick. Die Union scheint ja zu vielem bereit zu sein und stellt die ganzen zuständigen Minister und Ministerinnen, oder es sind eigentlich nur Minister, ne? Wie geht das aus eurer Sicht weiter?
Also die haben ja insgesamt jetzt drei Sachen angedacht, die alle darauf hinauslaufen, dass ja eigentlich gar keiner mehr reinkommen sollen. Also die Zurückweisungen ziehen ja darauf ab, jeden, der hier rein will für einen Asylantrag, nicht reinzulassen. Im CDU-Grundsatzprogramm seit 2024 steht drin, jeder, der trotzdem reinkommt, den bringen wir möglichst nach Afrika, in Drittstaaten. Afrika steht nicht, aber Drittstaaten. Da soll es dann Asylverfahren geben und bei Anerkennung, Aufnahme, wir zahlen. Und das GEAS, das es ja auch noch gibt, das gemeinsame europäische Asylsystem, das eine Idee von Horst Seehofer war im Kern, das ab nächsten Jahr in Kraft treten soll. Das sieht eigentlich vor, dass alle bereits an den Außengrenzen interniert, Screening, Schnellverfahren. So. Der CDU reicht das nicht. Es kommen irgendwie dauernd neue Vorschläge, Abschiebezentren in Drittstaaten. Dobrindt war jetzt letzte Woche in Polen, die gar keine Asylanträge mehr annehmen, fand er super und so weiter. Also sie tun schon alles in ihrer Macht Stehende, um da eigentlich auf sowas wie Net Zero zu kommen, also auf eine schwarze Null. Es soll eigentlich gar keiner mehr am Ende hier bleiben. Dobrindt hat gesagt, Humanität und Ordnung ist der Leitsatz. Also die Humanität, weiß ich nicht, wo da noch Wege sein sollen. Die humanitären Aufnahmeprogramme sind abgeschafft oder eingestellt worden oder nicht verlängert worden. Und Merz hat letztes Jahr schon gesagt und Frei, glaube ich, schon vor Thorsten Frei vor zwei Jahren, wir wollen kein individuelles Asylrecht mehr. Wir wollen aus der Genfer Konvention ergebenden Recht raus und wenn es nötig ist, auch aus der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Ja, also ich fürchte auch, dass die Dinge so eine neue Dynamik entwickelt haben seit ungefähr 2023 ungefähr. Das hat dann angefangen mit dieser Einigung bei der GEAS-Reform, die ja ganz lange so in der Schwebe war und dann ging es auf einmal wieder voran. So, und seitdem rutschen die Dinge oder werden gerutscht kontinuierlich. Und Deutschland ist jetzt spätestens eben mit diesem Wechsel von der Ampel zu Schwarz-Rot nicht mehr in dieser Position, in der es davor war, dass es noch gebremst hat und vergleichsweise so dieses Hin eben zu einem kompletten Ende des individuellen Asylrechts und so weiter, dass es dann auf der Bremse stand, das hat jetzt aufgehört und jetzt sieht man ja, Italien macht diese Versuche mit eben diesen mittlerweile Abschiebelager in Albanien, in Großbritannien gab es diese Ruanda-Ideen. Die GEAS-Reform wird nochmal nachgeschärft jetzt bei der Anpassung. Also ich fürchte auch, dass da jetzt so viele neue Ideen, so viel irgendwie Einfluss gewonnen haben und irgendwie wirkmächtig geworden sind, dass da ziemlich Übles auf uns zukommt. Und ja, also wenn es so weitergeht wie bisher, dann geht es dem individuellen Asylrecht an den Kragen.
Was wäre denn, wenn man sich überlegt, man muss eine gesellschaftliche Akzeptanz für das Asylrecht herstellen und gleichzeitig sollte es natürlich der Humanität verpflichtet sein. Gibt es irgendwelche Ideen, wie das nach vorne losgehen könnte? Oder ist es, sind alle so mit Abwehrkampf beschäftigt, dass da eigentlich gar nicht mehr viel Kraft dafür übrig bleibt? Wie seht ihr das? Vielleicht zum Schluss eine Runde noch.
Also man muss da, glaube ich, an vielen verschiedenen Punkten würde man dann ansetzen. Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt sein könnte, tatsächlich die Geflüchtetenzahlen ein Stück weit zu reduzieren, indem man alternative Wege freischaufelt, nämlich zum Beispiel über Arbeitsmigration. Und dann wäre die Idee eben, dass dann, naja, sozusagen der Druck so weit sinkt, der gesellschaftliche bei diesem Asylthema, dass es sich vielleicht wieder stabilisiert, die gesellschaftliche Lage. Ansonsten, ja, es ist halt die Frage, ob man auch was erreichen würde, wenn man verstärkt auf Resettlement setzt. Also die Idee, dass gar nicht mehr die Leute jetzt zum Beispiel übers Mittelmeer fliehen müssen, nach hier kommen, sondern dass die in den Krisenregionen noch von der UN ausgesucht werden, da ein kurzes Asylverfahren durchlaufen und dann direkt eingeflogen werden nach Deutschland, dass die dann direkt übernimmt und hier müsste es dann kein Asylverfahren mehr geben.
Wobei die Idee der Union ist ja bei diesem Fall, dass sie genau das machen und quasi das individuelle Asylrecht dafür abschaffen. Ne? Also genau, es wird ja gegeneinander halt, diskutiert. Das ist ja genau, eigentlich total gefährlich.
Aber es ist ja nur eine Behauptung. Sie behaupten, dass es danach Kontingente gäbe, aber sie haben erstmal alles eingestellt.
Ja,
also
genau.
Genau, aber das wären also jetzt Überlegungen, das ginge auch, die Variante der Union wäre dann, man lässt keine Leute mehr sozusagen in Anführungszeichen irregulär übers Mittelmeer kommen oder so, die kommen alle nicht mehr rein, es kommen nur noch Leute über die Resettlement-Verfahren. Meine Idee wäre dann eher, man gibt einfach einen alternativen Weg und die Logik hinter eben dem und auch die Logik hinter dem, dass man stattdessen Arbeitsmigrationswege schafft, ist halt so dieses, wir vermitteln mehr ein Gefühl von Ordnung. So, wir reduzieren diesen Chaosfaktor, dieses Gefühl von Überforderung bei den Leuten. Das ist die Idee dahinter. Ob das jetzt genug ist, um bei der gesellschaftlichen Stimmung gerade das Asylrecht zu retten, weiß ich nicht. Aber das scheint mir noch eine von den konstruktiveren und realistischeren Ideen.
Also wenn man sich anguckt, wer in den letzten Jahren hier vor allem als Asylsuchende gekommen ist, das nicht funktioniert. Ja, weil das, also der erste Vorschlag mit den Arbeitsmarktmigrationen, das funktioniert ja vor allem, wenn man davon ausgeht, dass ein Großteil der Leute kommt und eigentlich gar nicht wirklich wegen Asyl kommt, sondern aus anderen Gründen wirtschaftlicher Not und so weiter. Und also wirklich der aller überwiegendste Teil der Menschen, die in den letzten Jahren in Deutschland Asyl oder Schutz gesucht haben, ja nicht nur Asyl, sind nämlich UkrainerInnen, sind Leute aus Syrien, sind Leute aus Afghanistan und so weiter. Also wirklich die aus krassesten Krisensituationen fliehen und für die wäre so ein Arbeitsmarktweg überhaupt nicht möglich, weil du ja dafür bestimmte Vorbereitungen treffen musst und irgendwie schon mal einen Sprachkurs gemacht haben, Qualifikationen, Zertifikate, weiß ich nicht was, was in so einer Krisensituation dir gar nicht als Alternative offen stünde, ja. Und das andere ist, finde ich, also Resettlement ist total wichtig als Ergänzung, aber das sind ja auch, die Menschen bleiben länger in Krisenregionen dann, das ist auch sozusagen logistischer Riesenaufwand, es wird niemals für alle irgendwie möglich sein über solche Verfahren, das heißt, es wird immer die Menschen geben, die auf irreguläre Art und Weise kommen. Und ich glaube trotzdem, dass, also ich sehe gerade irgendwie wenig Leute, die das irgendwie mit viel Power noch hochhalten können, was wirklich beängstigend ist. Und ich finde schon, man muss dann auch immer wieder daran erinnern, wo diese internationalen Abkommen und Verträge eigentlich auch herkommen. Ja, nämlich ja daher, dass die internationale Gemeinschaft schon mal wirklich grandios an diesen humanitären Aufgaben gescheitert ist. Also es sind quasi die direkten Lehren aus den Verbrechen des Nationalsozialismus, und zwar nicht nur aus den quasi deutschen Verbrechen, sondern daraus, wie der Rest der Welt daran gescheitert ist, Menschen zu helfen. Und das jetzt so in Frage zu stellen und zu sagen, naja, so ein bisschen egal, brauchen wir alles nicht mehr, weil ist uns nur im Weg, das ist, finde ich, wirklich grässlich.
Möchtest du noch was sagen, Christian?
Also zum Resettlement würde ich sagen, das wird ja so als der Ausweg. Wir machen Kontingente, dann geht das alles in Ordnung. Also ich glaube, wer mit dieser Regierung und dieser EU auf freiwillige Aufnahme hofft, der kann lange warten. Das glaube ich nicht, dass die in nennenswertem Maße Leute aufnehmen. Das scheint mir so ein Propagandading zu sein, um Akzeptanz für die Abkehr von der Genfer Konvention zu schaffen, zu sein. Und die Frage war ja nach der Akzeptanz für das individuelle Asylrecht. Also ich würde da erstmal ein Fragezeichen dran machen. Also heißt Akzeptanz mindestens 50% oder 100%? Also wenn man jetzt 100 Deutsche fragt oder 100 Leute, die hier wohnen, seid ihr der Meinung, dass es sowas geben soll? kann durchaus sein, dass dann noch über 50% sagen ja. Aber dieser Zustimmungswert, der ist ja permanent abhängig davon, wie darüber geredet wird. Und wenn man die ganze Zeit den Leuten sagt, das ist unser größtes Problem, das schaffen wir nicht mehr, wir sind total überfordert, Kommunen am Limit, Schulen scheiße, Kitas überfüllt, kein Platz mehr beim Arzt, Krankenhäuser überlastet und so weiter, alles wegen der Flüchtlinge, dann ist das auch völlig logisch, dass es keine Akzeptanz gibt. Da kann man sich wahrscheinlich noch wundern, wie viel wahrscheinlich trotzdem noch sagen würden, nee, wir finden, dass das eigentlich geben sollte. Aber das ist ja sozusagen ein Ergebnis einer permanenten Kommunikation darüber. Und ich glaube, ein wichtiger Weg ist, sich dazu wieder irgendwie offensiv zu bekennen, zu sagen, also erstens ist es eine moralische Verpflichtung und zweitens brauchen wir das auch. Und wir können langfristig gesehen, kommen wir nicht dran vorbei, dass die Leute kommen, dass wer euch verspricht, dass hier keiner mehr reinkommt, der lügt euch an. Das wird nicht passieren. Die Leute werden so oder so trotzdem kommen. Und wäre es anders, wäre es noch schlimmer, weil dann auch an vielen Dingen, die euch wichtig sind, die Lichter ausgehen. Und ich glaube sozusagen, die Antwort, die ich geben würde, wäre eher aufzuhören, diese Akzeptanz zu versuchen zu zerstören durch diese permanente Dämonisierung und ja.
Vielen Dank euch drei für das interessante Gespräch. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk@taz.de und über finanzielle Unterstützung über taz-zahlig. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Bundestalk abonniert und teilt und uns weiterempfehlt. Und wer Interesse an dem Thema hat, jetzt kommt nochmal ein kleiner Werbeblock, der kann ab dem 16. August oder sollte ab dem 16. August unbedingt die Wochentaz kaufen, weil da gibt es einen Schwerpunkt zum Thema. Danke geht auch an Chancet Itzpinar, die diesen Podcast redaktionell betreut, und Daniel Fromm, der alles technisch umsetzt. So, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Schönes Wochenende, vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.